Der Brief an die Epheser. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, den Heiligen und an Jesus Christus Gläubigen, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Brief an die Kolosser. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den Heiligen und Gläubigen Brüdern in Christus zu Kolosse. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Der zweite Brief an die Thessalonicher. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der erste Brief an Timotheus. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Befehl Gottes, unseres Heilandes und Christi Jesu, unserer Hoffnung, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Der zweite Brief an Timotheus. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist, Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Der Brief an Titus. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat und so weiter. Der Brief des Jakobus. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, sein Gruß. Der erste Brief des Petrus. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdling von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Der zweite Brief des Petrus. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Der Brief des Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind, Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Vor einiger Zeit war im Zusammenhang mit einem Interview mit Lüdemann dieses Diagramm in der Zeitung, im Spiegel. Dieses Magazin hat sich das nicht irgendwie ausgedacht. Die haben zwar das Diagramm gemacht, aber das Material haben sie aus Udo Schnelles Einleitung ins Neue Testament bezogen und haben das nur grafisch umgesetzt. Und Schnelles Einleitung ist das, was an den meisten theologischen Fakultäten so ein Theologiestudent sich einverleiben muss. Das offizielle Buch Einleitung ins Neue Testament. Und hier heißt es, kein Autor kannte Jesus, das heißt, Paulus weiß man ja, der war ja, ob er ihn nicht gekannt hat, wäre ja auch noch die Frage, vermutlich hat er ihn wohl gekannt, der Mann konnte wohl kaum in Jerusalem leben, ohne ihn wenigstens, ich habe noch welches, ich habe noch hier unter, ohne ihn wenigstens gesehen zu haben, nicht? Also habe ich noch mal, das war nicht geplant. Aber hier wird dann gesagt, also von diesen 27 neutestamentlichen Schriften, da sollen dann 10 sogenannte Pseudepigraphen sein und der Rest, das heißt die Evangelien und eines andere, das soll ursprünglich anonym gewesen sein. Nun ja, wir Pseudepigraphen, da steckt das Wort Lüge drin. Ja, ich meine, kein historisch-kritischer Theologe will das gerne hören. Ja, so sei es ja eigentlich nicht gemeint. Das soll ja nicht heißen, Lüge, so dürfte man das denn ja nicht übersetzen. Aber praktisch heißt es doch, lügenmäßig, Pseudos, steckt Pseud, nicht? Epi, das heißt danach, da drauf, das heißt also später, geschrieben, nicht? Und nun, wir haben gelesen, wie in diesen Briefen selber gesagt ist, dass Paulus, dass Petrus, dass Judas, dass Jakobus die Verfasser sind. Das heißt, da muss Gottes Wort 10-mal gelogen haben. Und das im Angesichte Gottes. Sie haben doch selber gehört, wie die davon reden, als die von Gott Berufenen. Wenn Sie sich vorstellen, dass in das heilige Wort Gottes solches hätte aufgenommen werden können, wenn das nichts anderes als eine blanke Lüge sei und wenn das auch 1000-mal für einen frommen Zweck gewesen wäre, das wäre schlechterdings unmöglich gewesen. Und wenn man schon solche Behauptungen in die Welt setzt, dann sollte man erwarten, dass dafür nun wirklich so große, starke Gründe vorliegen, dass man sozusagen mit Tränen in den Augen tut, naja, aber es ist doch nun mal so, ob wir es mögen oder nicht. Nun wollen wir mal gucken, was für Gründe die denn haben. Aber um diese Gründe wirklich gewichten zu können, sollte man sich eines vor Augen führen. Ich habe es jetzt nur jetzt für die Paulusbriefe, dass Ihnen einmal klar wird, wie unterschiedlich groß und lang die Paulus. Das braucht man nicht. Der Rest ist wichtiger als das. Da ist der Römerbrief mit über 7000 Worten und der kleine Philemonbrief, der man gerade ein paar hundert hat. Die gerade auch die Pastoralbriefe, die haben wir, die nicht für echt gehalten werden. Hier ist es ja einmal der Epheser. Und dann der erste Timotheus, nicht? Ja, man gucke mal, hier, der reicht nicht an die 2000er Grenze dran. Und dann hier, wo haben wir den, der zweite Thessalonicher, der hat noch nicht mal so viel Worte, wie der Römerbrief ein Vokabular hat. Und der Titusbrief, hier, das sind ja die ganz kleinen Briefe. Nicht der zweite Timotheus, zweite Thessalonicher und Titus. Nur noch der Philemonbrief ist kleiner. Und viele der Erscheinungen, die hier etwa im Titus oder zweiten Thessalonicher oder zweiten Timotheus zu finden sind, die gibt's genauso im Philemonbrief, aber niemand ist jemals auf die Idee gekommen, den Philemonbrief deswegen für unecht zu erklären. Da sagt jeder, ja, wieso? Natürlich, ist so ein kleiner Brief, nicht? Aber warum sagt man das dann nicht von den anderen? Bei den Pastoralbriefen, da macht man meistens einen Trick. Man zählt die drei Pastoralbriefe zusammen, nicht? Dann wird das dann so ein mittelgroßer Brief, so etwa von der Größe des Galaterbriefes. Aber die kleinen Briefe haben ganz spezifische Charakteristika und das Gesamtbild wird verfälscht, wenn man die einfach zusammen addiert zu einem mittelgroßen, damit sie im Umfang überhaupt vergleichbar werden. Das ist also ein falscher Trick, das so zu machen. Nun, was für Argumente hat man? Da hat man ein schnelles Einleitung ins Neue Testament, da stellt er Listen von Worten zusammen. Zum Beispiel eine Liste mit charakteristischen Begriffen für die Theologie der Pastoral. Also, das wird nun besonders herausgestellt. Das soll die Theologie der Pastoralen ausmachen. Ne? Und wenn man sich so die Worte beguckt und sagt, aha, das sind also die charakteristischen Worte für die Pastoralen und die werden noch extra aufgelistet, dann gehe ich natürlich von der Annahme aus, dass die nur in Pastoralen oder wenigstens überwiegend in den Pastoralen vorkommen. Denn sonst kann man die ja wohl nicht als charakteristische Ausdrücke für die Pastoralen in Anspruch nehmen, nicht? Aber natürlich, der normale Benutzer einer Einleitung, der holt sich keine Wortstatistik her. Und wie sieht das denn aus, wenn man das nur im Lichte einer Wortstatistik ansieht? Dann sieht man hier, bitteschön, Agape kommt überall bei Paulus vor. Und dann unter anderem dann auch in den Pastoralbriefen. Und die nächsten Worte auch. Also nur die unterstrichenen, die sind eben gerade so, dass man sagen kann, die sind entweder ganz oder doch überwiegend in den Pastoralbriefen zu finden. Und das sind dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann kann man das noch allenfalls mit reinziehen, den 9. Aber das ist ja auch in den anderen Briefen auch mit einem kleinen bisschen Übergewicht in den Pastoralbriefen. Also, Sie sehen, die Liste von 24 Worten, die schmilzt also ganz gewaltig schnell zusammen, nicht? Da bleiben nur 8 oder 9 Worte übrig. Dann muss man aber auch im Vergleich dazu sehen, dass zum Beispiel der erste Timotheus schon ein Vokabular von 538 Worten hat. Der zweite Timotheus hat 457 und selbst der kleine Titusbrief hat noch 305 Worte in seinem Vokabular. Wenn auch einiges an dem Vokabular sich deckt, aber es kommen doch etliche 100 zusammen, was sind dann schon 24? Und wenn dann die 24 schon noch auf 8 oder 9 zusammenschmelzen, das kann man doch vergessen. Das ist doch eine Mogelpackung. Erstmal wird es gar nicht in die Relation des Vokabulars gesetzt und zum anderen wird dann noch was da reingemogelt, was da eigentlich gar nicht hingehört. Und dann gibt es ja außerdem nicht nur Worte, die da charakteristisch für die Pastoralbriefe sind, sondern da gibt es auch noch eine Liste mit theologischen Begriffen, die in den Pastoralbriefen mangeln. Ja, das hört sich natürlich gewichtig an. Gerechtigkeit Gottes, Freiheit, Fleisch im Gegensatz zu Geist, das Kreuz, der Leib Christi und Sohn Gottes. Nicht? Ja, aber gucken wir uns mal die Realität an. Natürlich, Gerechtigkeit Gottes ist ein paulinischer Begriff. Aber bitteschön, den haben wir 8-mal im Römerbrief und noch einmal im 2. Korinther. Wenn man die Pastoralbriefe deswegen für nicht von Paulus beurteilen will, weil der Begriff fehlt, dann müsste man das gleiche aber bitteschön dann auch mit dem Galater, mit dem Philipper, mit dem 1. Thessalonicher und mit Philemon tun. Oder Eleftheria im ganz langen Römerbrief, nicht? Mit über 7000 Worten und Vokabular von über 1000 kommt ein einziges Mal vor. In dem langen 1. Korinther kommt es auch nur einmal vor, 2. Korinther. In Galater, der etwas kürzer ist, ein paar Mal öfter, aber der Philippa hat es nicht, der erste Thessaloniker hat es nicht, der Philemon hat es nicht. Ja, wieso soll man dann den kleinen Pastoralbriefen einen Vorwurf draus machen, dass sie das nicht haben? Oder Fleisch im Gegensatz zum Geist, auch wieder im Römerbrief nur ein einziges Mal, dann noch 1. Korinther, ja, das ist eine Spezialaussage für den Galaterbrief, da kommt es 7-mal vor. Und dann kommt es noch einmal im Kolosser vor, bloß den halten sie auch nicht für echt. Und dann kommt aber sogar bitteschön im ersten Timotheus einmal vor. Nicht? Das hatten sie aber vergessen in der Eile. Nun ja, oder Kreuz, da sagt man sich, na ja, Kreuz, das ist in der Tat, das dürfte doch nicht fehlen, nicht? Wenn das fehlt, dann kann das doch nicht stimmen, dann können die doch nicht von Paulus sein. Sie werden sich wundern. Das ist nicht im Römerbrief. Das ist nicht im 2. Korintherbrief. Und bitteschön im 1. Thessalonicher Brief, denn alle für echt halten, ist es auch nicht vom Philemon ganz zu schweigen. Welches Recht hat man, wegen dieser Fehlanzeigen die Pastoralbriefe für unecht zu erklären? Und aber kein Mensch erklärt deswegen den 1. Thessalonicher für unecht und den Philemonbrief schon gar nicht, nicht? Und Leib Christi, das fehlt immerhin im 2. Korinther und fehlt im Galater und im 1. Thessalonicher und Philemon sowieso, nicht? Warum sollen nur die Pastoralbriefe dafür büßen, dass sie das nicht haben, nicht? Sohn Gottes ist ja in den meisten Paulusbriefen, aber bitteschön im 1. Thessalonicher. Und im Philemon ist es ja auch nicht. Und keiner sagt, die Briefe sind nicht echt, denn schließlich fehlt ja da der Begriff Sohn Gottes. Sie sehen also, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Und im Übrigen, diese paar Begriffe auf hunderte von Worten des Vokabulars, wir hatten sie ja eben gesehen, nicht? Ist sowieso etwas, was man vergessen kann. Nun ja, da haben Sie ja noch etwas mehr zu beten. Da gibt es ja dann auch noch diese Liste, nämlich die Verteilung der paulinischen Vorzugsworte, nicht? Nur, wenn wir uns diese paulinischen Vorzugsworte so angucken, muss man feststellen, dass die zum Beispiel sehr ungleich verteilt sind. Nehmen wir apotneskern, sterben. Ja, im Römerbrief kommt es 23 Mal vor. Im 1. Korinther, der nicht viel kürzer ist, aber nur 7-mal. Und im 2. Korinther sogar nur 5-mal. Epheser 14, Galater ist es 2-mal, Philippa 1-mal, aber 1. Thessalonicher 2-mal. Aber Philemon ist es überhaupt nicht. Es fehlt also mitnichten nur in den Pastoralbriefen, sondern in noch 3 weiteren. Oder Ete. Das kommt 27 Mal im 1. und 14 Mal im 2. Korintherbrief. Aber der Galaterbrief, den niemand anzweifelt, hat es nicht. Der Philemonbrief hat es auch nicht. Also was soll's? Warum soll man sagen, die Pastoralbriefe können nicht echt sein, weil sie es nicht haben? Oder Hekastos, jeder. Naja, das fehlt ja auch noch in anderen Briefen, außer in den Pastoralbriefen. Und noch mehr, dann auch Rastal sich rühmen und die Partikel Ute und Sinn und so weiter. Sie sehen, diese Vokabeln sind ja speziell danach zusammengestellt, dass sie alle in allen Pastoralbriefen fehlen. Nicht? Das ist ja zu in diesem speziellen Zweck ist das zusammengestellt. Und trotzdem muss man dann noch sehen, dass diese spezial ausgesuchten nicht nur in den Pastoralbriefen fehlen, sondern durchaus auch noch sonst fehlen. Nun scheint es ja noch ein bisschen gewichtiger zu werden, wenn man jetzt sich noch mal die Gruppen von Vokabeln anguckt. Die Wortgruppen. Aber selbst da muss man sehen, nicht bei der Wortgruppe Apokalypten, Apokalypsis, das ist Offenbarung. Ja, da fehlt das nicht nur bei den Pastoralbriefen, sondern die eine hatte der zweite Korintherbrief nicht und der andere hat der Philipperbrief nicht. Und der erste Thessalonicher hat weder Apokalypse noch Apokalypsis. Naja, und der Philemon hat's ja sowieso nicht. Und bei der nächsten Wortgruppe, da sehen Sie ja selber die Fehlanzeigen. Das heißt, diese speziellen Wortfamilien, die charakteristisch sein sollen fürs Vokabular des Paulus, die sind mitnichten in allen ihren Formen, in allen Paulusbriefen vorhanden. Und die sind ja nun speziell nach dem Gesichtspunkt ausgesucht, dass sie in den Pastoralbriefen fehlen. Sie fehlen ja aber nicht nur in den Pastoralbriefen. Nicht? Sie sehen also Mogelpackung. Ich hier noch zu einer größeren Liste übergehe, möchte ich noch eine andere. Also solche Listen werden nicht nur zusammengestellt für die Pastoralbriefe, sondern hier zum Beispiel auch für den zweiten Petrusbrief. Und da heißt es, ja, also der zweite Petrusbrief, der kann ja unmöglich von Petrus sein, denn er enthält ja diese Begriffe und diese Wendung, die in die hellenistische Theologie, Philosophie des zweiten Jahrhunderts gehören. Also kann der zweite Petrus natürlich erst von einem Judenchristen aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus geschrieben sein. Das hört sich ja dann sehr schlüssig aus. Ja, wenn es diese Worte eben vorher noch gar nicht gab und so, nun ja, nicht. Nur, wäre ja schön, wenn es stimmt, aber es stimmt ja nicht. Hier, man sehe, dass alle diese Worte, die kommen schon in der Septuaginta vor, der griechischen Bibel, christlichen Gemeinden benutzt haben. Nicht? Und das heißt also, der Verfasser des ersten Petrusbriefes musste mitnichten warten, bis denn schließlich mal die hellenistischen Philosophen des zweiten Jahrhunderts geruht hatten, ihre Werke zu schreiben. Der brauchte bloß auf das Vokabular seiner Bibel zurückgreifen. Dann wird aber Petrus mitnichten ausgeschlossen. Petrus benutzte selbstverständlich auch, wenn er da in den Gemeinden im Römischen Reich diente, die Bibel, die nun dort die Gemeinden benutzten. Nicht? Also war das Vokabular ihm zur Hand. Und außerdem war das ja auch kein Spezialvokabular, dass es erst seit diesen hellenistischen Philosophen gab. Bitte schön, hier, das kommt im Neuen Testament 20 Mal vor, das 29 Mal, das 15 Mal, 32 Mal. Hier ist weniger, das ist ein Habach Segomena, ein Wort, das im Neuen Testament nur einmal vorkommt. Sie sehen also, das sind ja gebräuchliche neutestamentliche Worte. Aber so wissenschaftlich in Anführungsstrichen ist die angeblich wissenschaftliche Theologie. Sie setzt Behauptungen in die Welt, bloß nachprüfen darf man sie nicht. Dann stellt man nämlich fest, dass diese Behauptungen überhaupt nicht stimmen. Wenn ich doch sage, ja, das Wort gebrauchten erst die hellenistischen Philosophen des 2. Jahrhunderts, dann sollte man ja normalerweise erwarten, dass man sich vergewissert, ob das auch stimmt. Nicht? Und da brauchte man nur mal eine Wortstatistik, Morgenthaler Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes aufschlagen, dann hätte man das sehen können. Aber das ist natürlich mit ein bisschen Arbeit verbunden, nicht? Aber eigentlich gehört ja solche Arbeit dazu, wenn man schon den Anspruch erhebt, wissenschaftlich zu sein. Und dann noch den Alleinvertretungsanspruch für wissenschaftliche Arbeit. Nun, dann gibt es natürlich noch Listen, die etwas gewichtiger sind. Da hat der Harrison eine Liste mit 88 Worten zusammengestellt, die in den Pastoralbriefen fehlen, und hat dann gesagt, na ja, man würde ja keinen Anschluss daran nehmen, wenn das eine oder andere Wort dann irgendwo dann auch mal in Pastoralbriefen fehlen würde. Aber kein Mensch könnte doch annehmen, dass der Paulus mit einem Mal seinen ganzen Wortschatz da nicht mehr gebraucht hätte. Nun, wir wissen, der Römerbrief hat einen Wortschatz von 1066 Worten. Und der gesamte Wortschatz, der gesamte paulinische Wortschatz bewegt sich in der Größenordnung von 2645 Worten. Nicht? Also so doll weit her ist es nicht mal mit diesen 88 Worte, die nun spezifisch danach ausgesucht worden sind, dass sie in den drei Pastoralbriefen nicht vorkommen. Nun ja. Und dann, wenn man aber genau hinguckt, achten Sie mal hier, wo überall keine Zahlen stehen. Nicht? Das heißt also, der größere Teil dieser Worte kommt überhaupt gar nicht in allen paulinischen Briefen vor. Hier, nehmen wir nur mal das Erste. Das kommt im Römerbrief nicht vor, in Philippa nicht, kommt weder im ersten noch im zweiten Thessalonicher vor. Nicht? Oder hier, das Wort, das haben wir gerade einmal im Römerbrief, die drei großen Briefe haben es nicht. Ja. Gucken Sie sich das mal an, wenn man noch mehr Zeit hat, könnte man sich dem widmen. Aber Sie sehen, diese 88 Worte sind ja nicht Worte, die Paulus sonst immer überall in sämtlichen Briefen gebraucht hätte und nur mit einem Mal nicht in den Pastoralbriefen, sondern die gebraucht er ja auch sonst nicht. Das ist doch einfach haarsträubend. Da sagt man, nein, das ging ja nicht, wenn der Pastor mit einmal die in Pastoralbriefe nicht gebraucht hat, was doch immer sein Wortschatz ist. Und dann stellt man fest, wenn man genau hinguckt, dass er die auch in anderen Briefen, manche im Römerbrief nicht, manche im ersten Korinther, manche und oder im zweiten Korinther und oder im Galaterbrief und oder im Philipperbrief und oder im ersten Thessalonicher Brief nicht braucht. Das ganze Argument ist hin, das würde überhaupt nur dann etwas wirken, wenn wenigstens denn schon diese 88 Worte, wenn man die schon speziell raussucht, wenn die wenigstens dann in allen für echt gehaltenen Briefen vorkämen, dann hätte das Argument ein kleines bisschen vielleicht Gewicht, obwohl 88 auch eine kleine Auswahl ist. Wenn es um Gesamtwortschatz von 2645 ist, ist es ja auch nicht so wild, nicht? Aber nicht mal das. Sowas wird einem als Argument vorgelegt.
Aber es kommt noch schlimmer.
Hier, das ist die nächste Liste. Das sind dann eben die Partikeln. Und das sind 112 Partikel pro Nomina und dergleichen, die auch wieder speziell danach ausgesucht werden, dass sie nicht in den Pastoralbriefen vorkommen. Nur muss man da auch Folgendes beachten. Wenn man das so hört, 112 Partikeln sind sonst bei Paulus und nur in den Pastoralbriefen nicht. Nur muss man eben sehen, dass von diesen 112, die angeblich in 10 Briefen sind und nur in den 3 nicht, ganze 36 Worte sowieso nur in einem Paulusbrief vorkommen. Das heißt, die fehlen nicht nur in den 3 Pastoralbriefen, sondern in 9 weiteren Paulusbriefen. Wie kann man denn in Bezug auf die Pastoralbriefe sagen, die können nicht echt sein, da fehlen ja diese Partikel, wenn man das bei den anderen Paulusbriefen nicht auch sagt? Wenn das Fehlen dieser Partikel ein Zeichen für Unechtheit ist, dann ist das nicht nur gilt das nicht nur für die Pastoralbriefe, sondern für alle, die es fehlt. Also im Grunde genommen müsste man schon mal diese Liste von den 112 zusammenstreichen auf 78. Dann käme das der Realität näher. Aber es ist so, von diesen restlichen, da sind hier etliche nur in, dieser ganze Abschnitt ist nur in 2 Briefen. Das heißt, die fehlen nicht nur in den 3 Pastoralbriefen, die fehlen noch in 8 weiteren Paulusbriefen. Diese hier sind in 3 Briefen. Das heißt, sie fehlen außer in den Pastoralbriefen noch in 7 weiteren Paulusbriefen, denen man nicht sagt, dass sie nicht echt sind, weil da die Partikel fehlen. Nicht? Und hier, die in 4, die fehlen noch in 6 weiteren Paulusbriefen. Nicht? Und erst hier fängt es überhaupt an, da hat man immer noch nicht die Hälfte. Das geht also auch noch hier mit 4 rüber. Und selbst hier, die fehlen noch in 5. Also nur diese kleine Menge ist immerhin in mehr als 5 von den Briefen. Aber da fehlen dann immer noch, je nachdem, außer den 3 Pastoralbriefen, 5, 4, 3 oder 2. Und keine dieser Partikel ist in allen 10. Das Äußerste, was mal vorkommt, dass die in 9 Briefen sind. Und dann sagt man, die Pastoralbriefe können nicht echt sein, weil ihnen diese Partikel fehlen. Nur, es ist ja so, hier sind ja nur diese Partikel ausgesucht, die in den Pastoralbriefen fehlen. Das sind aber nicht alle paulinischen Partikel. Es gibt dann nämlich noch 77 weitere, die in den Pastoralbriefen enthalten sind. Und es stehen sich ja eigentlich nicht gegenüber 112 auf der einen und 77 auf der anderen Seite, denn man muss ja diejenigen, die nur einmal vorkommen, wohl abziehen. Und dann hat man eben auf der einen Seite 78 und auf der anderen Seite 77. Nur hier die Liste, die legt einem der Harrison wohl weiß ich nicht vor. Da hat er dann einige windige Argumente, die können Sie sich hier im Buch nachgucken. Die will ich Ihnen jetzt nicht geben, oder wenn wir nachher noch übrige Zeit haben, kann ich es Ihnen meinetwegen vorlesen. Aber Das ist, es wär, was für die Echtheit spricht, wird überschlagen. Er wird unterschlagen. Was gegen die Echtheit ist, das wird aufgelistet und aufgebläht. Wie hier zum Beispiel die Liste von 78 wird aufgeblasen, bis eine Mogelpackung wird von 112. Nicht? So, wissenschaftlich ist die angeblich wissenschaftliche Theologie und immer nur darauf bedacht, solche Sachen für unecht zu erklären. Ein Argument, das man gegen die Echtheit vorbringt, das ist bei einigen Schriften eine Vielzahl der Hapax Legomena, das heißt der Worte, die nur ein einziges Mal im Neuen Testament vorkommen. Da wird zum Beispiel vom Kolosserbrief, da werden zwei Argumente gegen die Echtheit des Kolosserbriefes vorgebracht und eines von zweien ist die hohe Zahl der Hapax Legomena. Nun, merkwürdigerweise führt man nicht allgemein auf, wie groß die Zahl der Einmalworte denn in den einzelnen Schriften ist, die verdächtigt worden werden, nicht echt zu sein. Sondern nur dann, wenn es in den Kram passt. Zum Beispiel 2. Thessalonicher findet man niemals die Erwähnung der Zahl. Damit hätte man auch keinen Start machen können. Oder bei anderen Schriften hat man andere Argumente, ist nicht auf das Argument mit den Hapax Legomena angewiesen, mit den Einmalworten. Und das wird nicht erwähnt und es wird überhaupt nicht aufgelistet, wie denn nun eigentlich die Zahl, es um die Zahl der Hapax Legomena, der Einmalworte im Neuen Testament bei den sogenannten echten Briefen bestellt ist. Bei den echten Schriften. Das sagt keiner. Aber das ist doch keine wissenschaftliche Arbeit. Wissenschaftliche Arbeit würde so aussehen, dass man erst einmal generell ausrechnet, für jede neutestamentliche Schrift die Zahl der Hapax Legomena. Den Anteil der Worte, die nur ein einziges Mal im Neuen Testament vorkommen. Hapax Legomena heißt einmal gesagt. Und dann müsste man diese Zahl ins Verhältnis setzen zum Vokabular. Denn es ist natürlich ein Unterschied, ob eine Schrift, die ein Vokabular von, sagen wir mal, 300 Worten hat, 10 Hapax Legomena hat, oder ob das eine Schrift von 1000 Worten ist. Und dann kann man dann meinetwegen eine Liste erstellen, wenn denn dann die geringe Zahl von Hapax Legomena eine Qualifikation für Echtheit sein soll und fängt dann eben an mit der Schrift, die die wenigsten Hapaxe hat. Also so würde wissenschaftliche Arbeit aussehen. Nun, ich habe die Schularbeiten der historisch-kritischen Theologen gemacht, die versäumt haben. Und hier haben wir's, nicht? Nun gut, das Johannesevangelium hat am wenigsten Hapax, aber dann kommt schon der 2. Thessalonicher, der wird ja für unecht erklärt. Aber wenn die geringfügige Zahl an Hapax Legomena ein Echtheitskriterium wäre, dann wäre das schon mal ein Grund, den Brief für echt zu halten. Dann kommt der Philemon, gut. 1. Thessalonicher, aber der Judas, der ja auch für unecht erklärt wird, der hat ja auch vergleichsweise geringe Zahl, der steht immerhin auf Platz 5, dann kommt Markus, Galater, aber zum Beispiel der Epheserbrief, der ja auch für unecht erklärt wird, der hat die Position 8 inne und der Kolosserbrief, für den die Vielzahl der Hapax Legomena ein Argument von zweien ist, weshalb man sagt, der ist nicht von Paulus, der hat die immerhin noch günstige Position auf Platz 10. Der von allen für echt gehaltene Philipperbrief, der nimmt bloß Platz 11 ein. Und der erste Peter ist auch noch auf dem respektablen Platz 13 und dann kommt Judas auf Platz 14 und dann kommt immerhin noch erst der Titusbrief und dann kommt erst der erste Korinther, den niemals jemand verdächtigt hat. Und der zweite Korinther und nach der Apokalypse, da kommt dann erst an Platz 19 der Römerbrief. Niemand verdächtigt den Römerbrief. Aber wenn denn dann die Vielzahl der Hapax Legomena wirklich ein Kriterium für Unechtheit wäre, dann würden mit einmal die ganzen Gewichte anders verteilt. Also, man kann derartige Argumente nur so lange verwenden, wie man das Volk in Unwissenheit hält. Nicht? Der normale Benutzer von so einer Einleitung ist ja ein Student und der guckt doch nicht nach. Der wüsste auch gar nicht wie und kommt auch gar nicht auf die Idee. Und außerdem, wann beschäftigt man sich mit Einleitung? Meistens vorm Examen, denn vorher kriegt man es ja von seinem Professor im Proseminar alles erzählt. Und vorm Examen, da muss man sich das einverleiben, da guckt man in die Einleitung. Und da wird auch keine große Diskussion mehr gemacht und keine große Überlegung, ist das so oder ist das nicht. Da büffelt man nur noch. Und hinterher weiß man es denn. Und wenn man dann die Doktorprüfung macht, dann braucht man es ja nur noch zu wiederholen, falls man wirklich was vergessen hat. Meistens hat man ja gar nicht. Und wenn man dann Professor ist, dann weiß man es eh noch von seiner Studienzeit. Da braucht man das nicht nochmal nachzulernen. Und dann bringt man das dann wieder seinen Studenten bei. So ist also die Sache, nicht? Alles hält einer Nachprüfung nicht stand. Und das wird noch schlimmer, wenn wir uns nicht nur bei den Hapax Legomena, sondern überhaupt beim paulinischen Vokabular die Realitäten begucken. Entschuldigen Sie, dass es manchmal auf Englisch ist. Also es geht hier um das fehlende Vokabular und darum, dass das kein Argument für Unechtheit ist. Man muss sich erst einmal darüber im Klaren sein, wie denn grundsätzlich überhaupt die Verhältnisse im Vokabular sind. Solange man das gar nicht zur Kenntnis nimmt, da ist man ja gar nicht in der Lage, das, was im einzelnen Fall vorliegt, zu beurteilen. Das paulinische Vokabular besteht aus, das ist ein Durchfeder, nicht von cis, sondern con cis, das heißt besteht aus 2645 Worten. Und 1135 davon kommen gerade einmal vor. Das heißt also, 42,91% oder fast 43% des paulinischen Vokabulars kommt in den 13 paulinischen Briefen nur ein einziges Mal vor. Ein ganz großer Bestandteil des Vokabulars der für jeden einzelnen paulinischen Brief kommt nur ein einziges Mal darin vor. Und wenn im langen Römerbrief ein Wort nur einmal vorkommt, kann ich nicht unbedingt erwarten, dass es im kurzen Titusbrief auch nochmal vorkommt. Nicht? Und dann gibt es noch weitere 1031 Worte, die 2 bis 5 Mal vorkommen. Wenn ich also das zusammenziehe, die Worte, die einmal vorkommen und die Worte, die 2 bis 5 Mal vorkommen, dann komme ich auf 81,89%, also etwas grob gesagt, 82% des Wortschatzes in den Paulusbriefen kommt nicht öfter als 5 Mal vor. Etwa die Hälfte davon nur einmal und der Rest irgendwas zwischen 2 und 5 Mal. Es sind aber 13 Paulusbriefe. Wie kann ich denn erwarten, dass sämtliche Worte in jedem Paulusbrief vorkommen, wenn sie sowieso im günstigsten Falle, denn die 2 bis 5 Mal vorkommen, das heißt ja nicht, dass die alle 5 Mal vorkommen. Manche kommen 2 Mal vor, manche kommen 3 Mal vor. Auch welche 4 Mal oder 5 Mal, aber das verteilt sich so einigermaßen gleichmäßig. Das reicht doch nicht für 13 Briefe. Und es ist doch völlig absurd, einen Brief deswegen für unecht zu halten, weil da nun bestimmtes Vokabular fehlt. In jedem der Paulusbriefe fehlt ganz viel vom paulinischen Vokabular, werden wir gleich sehen. Also, das Vokabular der paulinischen Briefe nach meiner Berechnung, Römerbrief 1066, 1. Korinther 960, 2. Korinther 788, Galater 526, Epheser 529, Philippa 444, Kolosser 432, 1. Thessalonicher 364, der 2. 252, der 1. Timotheus 500. Ist jetzt diese ganze Liste nicht, sondern ich gehe dann jetzt über, indem ich das schon gleich in der Reihenfolge ordne. Das heißt also, ich fange mit demjenigen Paulusbrief an, dem am wenigsten Vokabular fehlt, und das ist der Römerbrief, klar. Das ist der Brief mit dem meisten Vokabular. Es gibt keinen anderen Brief unter den Paulusbriefen, der ein Vokabular von über 1000 hat. Und der Römerbrief hat 1066. Und selbst dem Römerbrief, der das meiste Vokabular von allen Paulusbriefen hat, dem fehlen 1579 paulinische Worte. Und dann wagen sie, den Pastoralbriefen unecht zu bescheinigen, weil ihnen 88 Worte des paulinischen Wortschatzes fehlen. Und da sind noch alle 3 Pastoralbriefe zusammengenommen. Und dem 1. Korinther fehlen 1655 Worte. Und dem 2. Korinther 1857 Worte. Und der nächste in der Rangfolge ist dann schon der 1. Timotheus. Ob sie es glauben oder nicht. Der ist noch besser dran als der Galater, der Philippa und der 1. Thessalonicher und so weiter. Nicht? Die für echt gehalten worden. Dem fehlen immerhin bloß 2107 Worte, dem Epheser 2116, dem Galater 2119 Worte. Und dann immerhin noch vorm Philippa und 1. Thessalonicher, die ja für echt gehalten werden, kommt dann der 2. Timotheus, dem nur 2188 Worte fehlen. Dann kommt der Philipper mit 2201, der Kolosser mit 2213 und dann kommt der 1. Thessalonicher, dem fehlen 2321 Worte, dann der Titus dem 2340 Worte fehlen, der 2. Thessalonicher dem 2393 fehlen und das Schlusslicht bildet der Philemon. Dem fehlen 2506 Worte des paulinischen Wortschatzes. Und niemals hat jemand gesagt, der Philemonbrief kann ja nicht echt sein, dem fehlt ja so viel vom paulinischen Wortschatz. Sie sehen also, wie da gearbeitet wird. Das ist Hexenprozess. Das ist keine wissenschaftliche Arbeit. Das ist wie wenn meine Frau da, die ist angeklagt worden, die ist Hexe. Nun versucht man sich, worauf kann man die Anklage denn gründen? Oh, die hat rote Haare. Da sieht man ja, dass sie Hexe ist. Die hat rote Haare. Der Bürgermeister im Ort hat vielleicht auch rote Haare. Aber den hat man ja niemals verdächtigt, ein Hexer zu sein. Deshalb schadet das dem überhaupt nicht, dass er rote Haare hat. So wird hier gearbeitet. Das ist keine wissenschaftliche Arbeit. Nun haben wir ja bisher vor allen Dingen immer jetzt von fehlenden oder vorhandenen Worten gehört. Das sind aber nun nicht die einzigen Argumente, die vorgebracht werden. Daneben gibt es zum Beispiel auch noch geschichtliche Argumente. Gucken wir uns dann so etwas an. In den Pastoralen heißt es, bei Schnelle spiegeln sich die Probleme der dritten urchristlichen Generation wieder. Sie wissen, die Pastoralbriefe, das sind der 1., 2. Timotheus und der Titusbrief. Und also in den Pastoralen spiegeln sich die Probleme der dritten urchristlichen Generation wieder. Nun ja, wenn das stimmt, dann kann natürlich Paulus nicht der Verfasser der Pastoralbriefe sein. Nicht? Das ist also klar die Aussage, dass das eben Zeutepigraphen sind. Jetzt wollen wir mal gucken, was für Argumente die denn vorbringen. Um zu zeigen, dass das Zeutepigraphen sind. Dann heißt es, ist die kirchliche Verfassung weiter fortgeschritten als bei Paulus. Nicht mehr die Hausgemeinde, sondern die nach dem Modell des antiken Hauses gegliederte Ortsgemeinde, Vergleich 1. Timotheus 3,15, 2. Timotheus 2,20 folgende und Titus 1,7 bildet die Organisationsstruktur. Nun ja, überlegen wir uns erstmal, wie das mit der Hausgemeinde ist. Denn es geht ja um die Frage, ob diese Behauptung einer Nachprüfung standhält. Nicht mehr Hausgemeinde, sondern Ortsgemeinde. Nun, Hausgemeinde kann es im doppelten Sinne geben. Entweder wird die Hausgemeinde nur von den Angehörigen eines Haushalts gebildet, oder die Gemeinde hält ihre Versammlungen in einem Privathaus ab. Im letzteren Falle braucht kein Gegensatz zwischen Hausgemeinde und Ortsgemeinde zu bestehen. Genau wie heute ja auch manche kleineren Gemeinden sich in einem Privathaus versammeln. Und das antike Haus des wohlhabenden Bürgers konnte im Atrium mehr als 100 Personen fassen. Wie dem auch sei, ein Unterschied zur Zeit des Paulus, das heißt zur Zeit der ersten Generation, ist nicht erkennbar. Denn schon damals gab es Hausgemeinde im weiteren Sinne, wie aus 1. Korinther 11, 20 bis 22 deutlich wird. Ich lese die Stelle mal vor. 1. Korinther 11, 20 bis 22. Wenn ihr zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist trunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen oder zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Man ist offensichtlich nicht im eigenen Haus zusammen, um das Abendmahl zu feiern, denn es wird ja gesagt, dass man Häuser hat, in denen man ja vorher das Mahl einnehmen kann. Also handelt es sich hier um Hausgemeinde im weiteren Sinne. Es gab aber auch die Möglichkeit, sich in einem gemieteten Gebäude zu versammeln. So lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 19 in Ephesus war die, mal gucken, da habe ich hier eine falsche Angabe, 19,9 ist ja nicht wo er die Schule des Tyrannus mietet. Ach so, doch ist 19,9 hier unten. Da heißt es, als aber einige von ihnen sich verhärteten und nicht glaubten und von der Menge schlecht redeten von dem Volk, trennt er sich von ihnen, das heißt von denen, die in der Synagoge sind, und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Das war also die Schule des Tyrannus, war dann also ihr Versammlungsraum. Nun gucken wir uns die Stellen an. Also die Unterscheidung von Hausgemeinde und Ortsgemeinde lässt sich nicht als Indiz gebrauchen, um die Entstehung Zeit der Pastoralen zu bestimmen. Auch die angegebenen Bibelstellen sind zu diesem Zweck nicht tauglich. Sehen wir sie uns an. 1. Timotheus 3, 15. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das ist die Gemeinde, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, hier wird die Gemeinde selber das Haus Gottes genannt. Da ist das überhaupt nicht die Frage der Gemeindestruktur, ob das nun Hausgemeinde oder Ortsgemeinde ist. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Ist auch, das Haus Gottes ist nicht ein Gebäude, sondern die Gemeinde des lebendigen Gottes. Es ist also weder Ortsgemeinde noch Hausgemeinde, noch nicht mal Haus genannt. Und so ist es 2. Timotheus 2, Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Da wird kein Versammlungsort genannt, keine Ortsgemeinde, keine Hausgemeinde. Also die Rede ist von den Geräten, die in einem Hause sind. Und später dann von dem Hausherrn, und dies bezieht sich eben auf die Sein. Von Gemeindestruktur steht nichts da. Ebenso wenig wie in Titus 1,7. Denn der Aufseher muss untadelig sein, als Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehen, sondern gastfrei, das gute Leben, gerecht und heilig und so weiter. Ja, was bringt das denn für die Frage der Organisationsstruktur der Gemeinde? Da wird die Stelle eben einfach angegeben, nicht? Schnell, schnell, schnell. Normalerweise liest ein Benutzer einer Einleitung ins Neue Testament ja doch nicht nach, wenn da eine Bibelstelle angegeben sind. Die wenigsten Theologiestudenten haben ihre Bibel dabei liegen.
Könnte es nicht sein, dass sie da auf einen Bischof kommen wollen? Sagen, da gab es schon Bischöfe.
Das kommt noch in einem anderen Vers, aber dann das hier geht's noch um die Unterscheidung von Hausgemeinde. Da heißt es jetzt weiter: Episkopen, Presbyter und Diakone werden durch Handauflegung anderer kirchlichen Autoritäten auf Dauer in ihr Amt eingeführt und sie haben ein Recht auf Unterhalt. Ich übergehe jetzt erstmal die Stellen, auf die gehe ich sofort ein. Dann heißt es erstmal: Handauflegung zur Einführung in ein Amt ist kein Kennzeichen der dritten urchristlichen Generation, sondern fand bereits in der Urgemeinde statt. Vergleich Apostelgeschichte 6,6, die Einsetzung der Diakone, und 13,3, wo Paulus und Barnabas als Missionare ausgesendet werden und ihnen da die Hände aufgelegt werden. Ne? Dann kommen wir zu den angegebenen Stellen. 1. Timotheus 4,14. Lesen wir uns mal das durch. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Nun, da ist von einer Gnadenvermittlung eines Charismas die Rede und nicht von einer Amtseinführung. Welches Charisma genannt wird, ist nicht gesagt. Gucken wir uns die zweite Stelle an, 2. Timotheus 1,6. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich an die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Mein Amt muss nicht angefacht werden. Nicht? Wenn die Gnadengabe gleichbedeutend wäre mit Einführung in Amt, dann ist es eine absolut sinnlose Rede davon, dass man die Gnadengabe anfachen soll. Und das Charisma ist in Timotheus. Ein Amt ist nicht in dem Amtsträger. Er soll es nicht vernachlässigen, er soll sich daran erinnern, es anfachen. Das sind Aussagen, die man nicht mit einem Amt verbinden kann. Dann die nächste Stelle ist 1. Timotheus 1,18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorausgegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Nun ja, das ist auch nicht vom Amt die Rede. Dann 1. Timotheus 3, 1 bis 7 und 8 bis 13. Das können wir jetzt nicht alles einzeln lesen, sowie Titus 1, 6 bis 9 sagen nichts aus über die Organisationsstruktur. Ich lese mal jetzt nur mal die Stelle aus dem Titusbrief. Titus 1, 6 bis 9. Da ist die Rede also von den Ältesten, die der anstellen soll. Wenn jemand untadelig ist, man einer Frau gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgebend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das steht ja da geschrieben, aber er sagt, es geht, redet davon, dass sie durch Handauflegung anderer kirchlicher Autoritäten auf Dauer in ihr Amt geführt werden. Nicht? Davon ist also in diesen Versen keine Rede. Und es gibt dann wohl die Stelle, wo sie das Recht auf Unterhalt haben, nicht? Aber das kommt dann noch später. Es wird hier auf alle Fälle nichts genannt, was nicht gleichermaßen Paulus bei jemanden vorausgesetzt haben wird, den er als Ältesten in einer von ihm gegründeten Gemeinde eingesetzt hat. Und dann wird noch behauptet, dass es einen Unterschied gibt zwischen charismatisch-funktionaler Gemeindestruktur des Paulus und einem System von Amtsträger in den Pastoralen. Wenn Timotheus in beiden Briefen aufgefordert wird, die Gnadengabe, die in ihm ist, nicht zu vernachlässigen, sondern sie anzufachen, dann steht das in Einklang mit 1. Korinther 12, 4 bis 11, 28 folgende, Römer 12, 3 bis 8 und nicht im Gegensatz dazu. Und eine dreifache hierarchische Stufung, Episkopoi, Presbyteroi, Diakonoi, liegt in den Pastoralen nicht vor. An keiner Stelle findet man die drei Gruppen zusammen. In 1. Timotheus 3, 1 bis 13 werden nur Aufseher und Diakone aufgeführt. Die Zusammenstellung ist keine Neuerung, die erst in den Pastoralbriefen auftaucht, sondern findet sich bereits in Philipper 1, 1. Was in 1. Timotheus 5, 17 bis 21 in Bezug auf die Ältesten gesagt ist, muss sich auf die gleiche Gruppe beziehen, die in 3, 1 bis 7 als Aufseher bezeichnet wurde. Andererseits ergäbe sich das Kuriosum, dass die Presbyter Unterhalt und Ehrenschutz bekommen sollen, die Aufseher dagegen nicht. Die angeführten Textstellen liefern kein Indiz dafür, dass die Pastoralbriefe eine Gemeindestruktur widerspiegeln, die erst in die dritte urchristliche Generation gehört. Soweit.
Danke herzlich und wir danken herzlich für die Ausführungen. Wir müssen heute pünktlich um 18 Uhr schließen wegen der Abendveranstaltung, aber wir haben da noch Zeit, eine Dreiviertelstunde für Rückfragen. Bitte schön.
Ja?
Ich nehme mal an, dass Ihre Kritik zur Bibelkritik nicht ungehört oder ungelesen bleibt.
Oh.
Welche Reaktionen haben Sie?
Also, Sie werden doch nicht im Ernst meinen, dass einer der Bibelkritiker meine Kritik an der Bibelkritik liest. Nein, nein, das, so hat man das nicht. Denn die ist, da hält man für wissenschaftliche Literatur nur, was in einem diesbezüglichen Verlag erscheint. Nehmen wir mal an, das würde bei Siebeck und Mohr erscheinen oder bei Vandenhoek und Ruprecht. Oder wie ist denn noch der eine in Berlin, der Verlag fällt mir im Moment nicht ein, dann würde man das anerkennen. Aber ich weiß doch noch von der Zeit, wie ich selber historisch-kritischer Theologe war, als wir dann von dem Berufungsgeld die Bücher anzuschaffen hatten. Naja, also damals kamen solche Verlage wie Brockhaus und so weiter, das kam da überhaupt nicht in Frage, nicht? Nun war damals der Brockhaus Verlag noch ein bisschen anders, aber immerhin, das galt dann als allgemein erbaulich und unsere Leute brauchen wissenschaftliche Literatur.
Unter der Würde, sag ich mal. Unter der Würde.
Ja, genau. Das guck mal. Das.
Literatur ist doch wissenschaftlich.
Ja, aber die Bücher sind erst sind sie bei Hensler erschienen und jetzt bei dem noch verhältnismäßig neuen VTR. Und wie gesagt, auch überhaupt. Ich gehöre doch nicht mehr zu dem Laden. Für die bin ich doch tot. Das nimmt sowas, was die da entgegen spricht, das wird ja nicht zur Kenntnis genommen. Die erkennen als wissenschaftlich nur an, was historisch kritisch ist. Und was nicht mehr historisch kritisch ist, das wird nicht als wissenschaftlich anerkannt. Deshalb ist es solch ein Jammer, wenn denn die lieben jungen evangelikalen Theologen doch nun auch ringen, die wollen doch auch gerne anerkannt werden als wissenschaftlich. Und sie arbeiten ja auch ordentlich, viel ordentlicher als das Gros der historisch-kritischen. Aber sie können sich abstrampeln noch und nöcher, die werden überhaupt nicht die geringste Chance, als wissenschaftlich anerkannt zu werden, es sei denn, sie machen Kompromisse. Und zwar sehr weitreichende Kompromisse. Nicht zum Beispiel in die Universität Basel, die theologische Fakultät hielt es unter ihrer Würde, eine Stiftungsprofessur für Rainer Riesner zu akzeptieren. Also du musst nicht mal dafür bezahlen, sondern nur bereit sein, ihn in ihre Fakultät aufzunehmen. Und das war schon zu viel verlangt. Und das war bitteschön nicht von Göttingen oder Tübingen oder so, sondern von diesem nun nicht so allzu berühmten Haufen da in Basel. Nein, nein, also für die bin ich tot.
Wahrheit gibt's für die
dann
nicht, oder was?
Die gehen ja ihren eigenen Prinzipien entgegen. Theoretisch müssen sie sich ja mit allem befassen, was wirklich sauber methodisch gearbeitet ist zu der Frage, aber praktisch tun sie es nicht. Das ist halt so. Nicht? Also die nehmen das nicht zur Kenntnis. Es ist ja noch fast schlimmer, dass dann auch die lieben Evangelikalen vielfach das nicht zur Kenntnis nehmen. Nicht?
Und das wird dann wie die Zeitschrift Der Spiegel dann veröffentlicht als Wahrheit.
Ja, ja, aber nicht? Das ist klar, nicht? Aber auch sonst, das gilt allgemein, das ist die Wissenschaft, das sind wissenschaftliche Ergebnisse, wo außer Hypothese nichts gewesen ist, das wird aber dann verbreitet, als wären es Fakten. Nicht?
Ja? Zusammenhang mit Selbsteilung wird oft das
Stephanus-Evangelium zitiert. Stephanus-Evangelium habe ich noch nie gehört.
Thomas-Evangelium.
Das ist aber ein dicker Unterschied. Nicht? Das Thomas-Evangelium kenne ich natürlich. Also wo es hier erwähnt wird von den Kirchenvätern, wird es immer als heretisches beziehungsweise als gnostisches Evangelium bezeichnet. Nicht? Man hat es jetzt ursprünglich, wurde es verhältnismäßig spät datiert, nicht? Also die Fassung, die wir haben, die vollständige, die ist ja auch jetzt spät, muss man überlegen, war glaube ich 4. Jahrhundert. Aber dann hat man zwei Fragmente gefunden, die im Thomas-Evangelium vorkommen. Da sind so zwei Lorien drauf. Oder drei, weiß nicht genau. Also jedenfalls ein kleines bisschen, nicht? Etwas, was auch im Thomas-Evangelium vorkommt und auch aber schon so um 140 gefunden ist, den sogenannten Oxyrhynchus-Papyrus. Nun gut, wenn es den Oxyrhynchus-Papyrus um 140 gab, dann ist das noch lange kein Beweis, dass es damals das ganze Thomas-Evangelium gab, weil das ja da ein isoliertes Stück ist. Nicht? Es wäre ja genauso gut möglich zu denken, dass es das für sich schon extra gab und dass das später Eingang gefunden hat ins Thomas-Evangelium. Aber das hält man nun für ausreichend, um jetzt das Thomas-Evangelium schon ins 2. Jahrhundert zu machen. Das einzige Exemplar, das wir haben, das ist aus dem 4. Jahrhundert. Nicht? Aber weil es nun mal ein kleines Fragment gegeben haben, wo zwei oder drei Verse sind, die später im Thomas-Evangelium sind, für sich auch schon erscheinen, ohne dass man noch nicht mal etwa wie bei dem einen Markus-Fragment, wo man immer hin Vorder- und Rückseite hatte und hat dann, naja, das ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass es das gab, ohne den Zusammenhang des Markus, sondern jetzt einfach für sich. Aber, und dann sagt man, ja, bitteschön, man kann ja sehen, so ein Evangelium hat es ja schon gegeben. Und das wird gebraucht im Zusammenhang mit Q. Sagt man, Q war ja das älteste Evangelium. Nun ist es ja ein Problem, wir haben ja Q nicht. Wie kommt man an Q? Das heißt, man schreibt aus Matthäus und Lukas raus, was beide Evangelien gemeinsam haben, was aber nicht bei Markus steht und sagt dann, das ist Q. Nicht? Wobei da keineswegs nur Lorien drin sind, da ist sogar eine Wundergeschichte drin und da sind auch nicht nur Worte Jesu drin, da sind dann auch Worte des Täufers drin, also ist eine sehr gemischte Sache. Nicht? Das wird dann erklärt für Q.
Und Legenden sind auch noch drin.
Ja, und dann ist es so, dann will man den Beweis dafür führen, dass also dass das ein Evangelium war, nicht? Meine, wir kennen ja die Evangelien: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die haben alle eine Passionsgeschichte, nicht? Die berichten alle die Auferstehung Jesu. So was fehlt in dem, was man für gut erklärt hat. Nun möchte man, aber gerade das ist ja den Leuten sympathisch. Da wird Jesus nicht Gottes Sohn genannt, da wird von seiner Auferstehung nicht geredet. Und nur das Problem ist, wie kann man sagen, dass das überhaupt ein Evangelium war? Vorausgesetzt, es hat es überhaupt jemals gegeben. Das wird ja dann einfach unterstellt, nicht? Aber ja, dann kommt dann das Thomas-Evangelium zu Pass, nicht? Und sagt, ja, bitteschön, da haben wir doch ein Beispiel dafür, dass es so ein Evangelium gegeben hat. Nur muss man natürlich Folgendes wissen, das Thomas-Evangelium war ja ein gnostisches Evangelium. Und in einem gnostischen Evangelium kann man natürlich dann auch nicht erwarten, dass Jesus Gottes Sohn ernannt wird. In einem gnostischen Evangelium kann man nicht erwarten, dass eine Passionsgeschichte drin ist und dass von der Auferstehung Jesu die Rede ist. Aber das sind nun die Spezifika eines heretischen Evangeliums einer bestimmten Richtung. Und das wird einfach gesagt, das war die Normalform Evangelium. Es wird völlig unterschlagen, dass eben das Thomas-Evangelium ein heretisches, spezifisch ein gnostisches Evangelium ist. Und wird nur gesagt, da kann man es ja sehen. Ursprünglich war Evangelium so. Und nicht, wie wir es haben in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. So läuft die Sache.
Das ist eine
Demontage. Ja. Bitte?
Wie kann man mit den Funden von Qumran umgehen?
Och, die Funde von Qumran berühren weniger das Neue Testament, sondern vielmehr das Alte. Die sind
man hat doch aber da auch Funde gefunden von Markus.
Ach so, das meinten Sie. Ja, das muss ja einem gesagt werden. Denn die Funde von Qumran sind unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel den Propheten Jesaja. Und da haben wir nun damit ein vorchristliches Jesaja-Buch und können feststellen, dass also praktisch der Text des Qumran, den wir später haben, der masoretische Text, durchaus identisch ist, bis von ganz kleinen Lesartabweichungen, die man vergessen kann, identisch ist mit dem Text, den wir haben, nicht? Und ähnlich ist es mit dem Habakuk. Und dann sind noch ganz viele Schriften da. Aber wenn es jetzt hier geht um dieses Markus-Fragment. Nun ja, ich habe mich mit dieser Sache nie ausführlich befasst, aber ich habe ein bisschen Bauchweh. Meine, natürlich, es ist kein Problem, da ja das Markus-Evangelium von Sommer 64 bis, sagen wir mal, vermutungsweise so bis 66 entstanden ist und diese Höhle im Jahre 68 versiegelt wurde, wäre es überhaupt kein Problem, dass ein Fragment einer Markus-Handschrift in diese Höhle gelangt ist. Ich muss deswegen das Markus-Evangelium nicht vordatieren. Allein aus dem Befund, dass diese Höhle 68 versiegelt ist, muss ich denn nicht den Schluss ziehen, also hat es das Markus-Evangelium, ich glaube, 44 schon gegeben. Das lässt sich dadurch gar nicht beweisen. Nicht, sondern nur, es muss es schon gegeben haben, bevor die Höhle versiegelt ist. Und da ist das Jahr 68 genannt. Und das kann natürlich sein. Jetzt ist aber die andere Frage, handelt es sich wirklich bei diesem kleinen Fragmentchen, und das ist so ungefähr so groß, nicht, um ein Stück aus dem Markus-Evangelium. Und das stört mich einiges. Also erstmal überhaupt das für die Datierung, da wird dann denn für die Frühdatierung, da schiebt man dann einfach den Irenäus beiseite und erklärt ihn zum bösen Mann. da, um mit seiner Datierung dann durchzukommen. Und das finde ich nun, so sollte man damit nicht umgehen. Mit welchem Recht? Nicht so arbeitet kein anständiger Historiker.
Und das ist falsch an diesem Fragment.
Und das Fragment selber, an dem Fragment ist nicht was falsch. Bloß, wenn ich 17 Hypothesen brauche, um so einen kleinen Schnipsel dann für das zu erklären, was er sein soll, dann sind mir das ein paar zu viel, Hypothesen zu viel. Nicht? Das ist mein Problem, was ich damit habe. Nicht? Andere denken vielleicht anders, aber...
Vorhin kam ein sehr gutes Wort, und zwar Wahrheit. Pilatus hat auch schon nach der Wahrheit gefragt. Ja, aber was halten Sie da bei den 17 Hypothesen für wahr?
Ja, also für mich ist das so, eine Hypothese ist ja eine Unterstellung, dass etwas so sein soll. Nicht?
Vermutung.
Wie bitte?
Vermutung auch noch.
Ja, eben. Unterstellung ist eine Vermutung. Und wenn ich für im Einzelnen, um dann am Ende zu dem Urteil zu kommen, ja, das ist aus ein Stück aus dem Markus-Evangelium, vorher auf 17 Vermutungen angewiesen, die bewiesen bin, die nichts als Vermutungen sind, dann ist mir das zu unsicher. Auf sowas sind wir doch gar nicht angewiesen bei Gottes Wort. Wir wissen sowieso, wir haben klares Wort von den Kirchenvätern, siehe da von Irenäus, dass Markus-Evangelium eben nach dem Tode von Petrus und Paulus geschrieben ist. Das reicht doch. Da muss ich doch nicht noch unbedingt beweisen, sozusagen auf Deubelkomma heraus zu beweisen versuchen, dass es hier aber schon als Text nachweisbar war um 68. Wenn es das ist und wenn das das ohne Schwierigkeiten gibt, habe ich ja nichts einzuwenden. Aber dann noch zu versuchen, das nun früh zu datieren, und ich meine nämlich so, die Evangelien werden nicht glaubwürdiger, wenn wir so um 40 ansetzen, als wenn wir uns an das halten, was das altkirchliche Zeugnis ist, nämlich Matthäus um 63 erschienen und entstanden und Markus und Lukas ab 64. Denn es ist ja, ich meine, ich kann mich heute noch an Dinge erinnern, die meine Professoren gesagt haben. Nicht? Und bitteschön, sie waren zwar durchaus eindrucksvolle Persönlichkeiten, aber waren schließlich nicht Jesus. Nicht? Und dass jemand, der Jesus selber gehört hat und gesehen hat, was er getan hat, wenn sich mit einem Zeitabstand von 63 Jahren, von 33 Jahren noch daran erinnern kann, das ist ja nun wirklich nicht unwahrscheinlich. Wozu muss ich das nun runtermogeln und muss denn aus den 33 Jahren 13 Jahre machen? Das ist kein Unterschied. Man kann sich, überlegen Sie mal, an was Sie sich noch alles erinnern, was Ihre Eltern gesagt haben. Vor allen Dingen diejenigen, die hier vor mir in grauen Haaren sitzen. Ich glaube nicht, dass da einer ist, der sich nicht noch an das erinnern kann, was seine Eltern oder seine Lehrer oder so gesagt haben oder seine Geschwister, als er Kind war. Nicht? Das ist doch nicht so, als ob man mit einmal nach 10, 15 Jahren alles vergessen würde. Vieles behält man doch nun wahrlich sein Leben lang und vor allen Dingen das, was besonders wichtig und eindrucksvoll ist. Und wenn jemand, der für einen wichtig ist, was sagt, das kann man ohne weiteres wiederholen. Ich kann jetzt noch etwas wiedergeben, was in einer besonderen Situation von Bultmann gesagt wurde. Nicht? Wortwörtlich, bitteschön, denn das ist praktisch ein Apophthegma und dann würde auch die Pointe weggehen, wenn man es nicht so wortwörtlich brächte. Nicht? Aber das ist doch gar kein Problem. Das Gedächtnis hält die Lebenszeit an, nicht?
Was halten Sie in dem Zusammenhang von der Theorie, die auch Rainer Riesner vertritt,
dass die Jünger die Worte Jesu immer wieder memoriert haben und dadurch
also
erhalten blieben.
Nicht sehr viel, weil das alles so Sachen sind, ja, nun gut, also bei den Rabbinen war es so, wer sagt denn, dass es Jesus es genauso gemacht hat? Also wenn ich, wir haben dafür sowas keinen Beweis. Man kann sich eine ganze Menge denken, aber das macht es doch nicht zur Tatsache. Und Jesus war ja nun mal kein Rabbinenschüler.
Er galt als Rabbi.
Wie?
Er galt als Rabbi bei vielen.
Er wurde als Rabbi bezeichnet, weil er lehrte, aber er war nicht in der Rabbinen. Es gibt keinen Bericht, dass er so bei Paulus wissen war, dass er zu Füßen Gamaliels saß, dass er von Gamaliel unterrichtet worden ist. Da wissen wir es. Und wenn Jesus so unterrichtet worden wäre, würden wir auch wissen.
Ja, nun, aber er hat auch schon im Alter von 12 Jahren dem Rabbinern Unterricht erteilt.
Also er hat ihnen nicht Unterricht erteilt, sondern er hat ihnen Fragen gestellt und so weiter. Aber das war ja kein formalisierter Unterricht. Er war ja nicht, hatte da keine Position als Lehrer. Der kam als Knirps dahin und er stellte denen Fragen. Und wenn sie dann Antworten gaben, dann war es offensichtlich so, dass er dann nun ja nicht dann hat er wahrscheinlich nachgefragt, ja, aber und so weiter. Und dann kam dann dann heraus, was Jesus wusste und was die Rabbinen nicht wussten. Aber er war ja nicht am Tempel in Jerusalem als Lehrer eingestellt. Und nachdem er nun da das eine Mal gewesen war, da ist er wahrscheinlich Bar Mitzwa gewesen, Sohn des Gesetzes, und durfte dann zum ersten Mal nach Jerusalem, dann heißt es ja auch, er ordnete sich weiter seinen Eltern unter und so. Und er hatte keine Lehrposition. Meine, selbst Paulus hatte noch keine, der war nämlich zu jung. Er war zu früh mit seinen Studien fertig, vor seinen Altersgenossen, sagt er in Philipper 3. Nicht? Und deshalb konnte er natürlich auch nicht als Rabbi eingesetzt werden, da musste er nämlich erst 30 Jahre sein. Nicht? Und in dieser Zeit hat er wohl offensichtlich so eine Art Adjutantenstellung oder Assistentenstellung beim Hohen Rat gehabt. Nicht? Und die konnten ihn dann schicken, nicht? Auf seinen Drängen dann auch nach Damaskus. Aber wir haben keinen Anhaltspunkt, dass Jesus ein autorisierter Rabbi gewesen war. Aber er war ein Lehrer. Es heißt doch auch, er redet mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und dass man so jemanden dann den Ehrentitel Lehrer gibt, das muss einen ja nicht wundern. Aber das heißt ja nicht, dass er ein institutionell eingesetzter Rabbi ist.
Meine Meinung, es gibt ja Streitfragen. Und ich will sonst ja nicht danken. Da steht Johannes 2. Da er nun auferstanden war von den Toten, gedachten sein Jünger daran, dass er dies gesagt hat und glaubten dem Wort, der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Das heißt ja, im Johannes-Evangelium am Anfang war das Wort. Jesus ist das Wort selber. Und Gott ist das Wort auch selber. Und das Testament heißt. Ein Testament, auch wenn es dir nicht gefällt, ich darf es nicht ändern. Entweder kannst du annehmen, das Testament, oder verwerfe es. Mhm. Aber kann ändern oder verfälschen, das machen ja die Historiker, da bin ich in einer Meinung. Aber ich sehe das etwas anders, sage ich mal. Da habe ich herausgefunden, wo irgendwelche Dinge gelesen hat, die nicht zusammenpasst. Ich sage, nach der Auferstehung, da wurden die Jünger die Augen aufgetan. War ja vorher so, dass die verstanden das Wort, das steht bei in verschiedenen Evangelien.
Ja.
Die verstanden Bahnhof, die haben das nicht verstanden. Und Petrus, der hat ihm auch plötzlich gesagt, lass Feuer vom Himmel regnen und so weiter. Hat er da zurechtgewiesen. Die haben überhaupt nicht kapiert, was er wollte. Er war ein Lehrer und hat praktisch die Gerechtigkeit war er selber. Und das Wort Gottes war er selber.
Ja.
Meiner Auffassung.
Und eben
nach
nicht.
Der Auferstehung, dann sind mir die Augen aufgetan. Und dann haben die angefangen aufzuschreiben.
Und
mein Dafürhaben. Aber das ist unterschiedlich, ob das 10 oder 20 Jahre hat. Und zum Beispiel, wenn eine Stadt oder ein Ort ein Jubiläum hat, 15 oder 1200 Jahre, findet man eine Urkunde mit einem Datum. In keinem Evangelium, in keiner Paulusschrift ist ein Datum angegeben. Wenn man da anfängt zu datieren, ist reine Spekulation, ob man dafür haben. Ist glaubbar, dass die Jünger nach der Auferstehung das erkannten.
Also es ist insofern, es wäre reine Spekulation, die Datierung, wenn wir das Stehen freihändig machen würden. Aber wenn zum Beispiel wir bei Leuten, die ja verhältnismäßig noch dicht an den Evangelien dran waren, wie zum Beispiel der Papias, nicht? Das war ja die erste nachapostolische Generation. Und der hat gesagt, dass das Matthäus sein Evangelium auf Aramäisch schrieb, zu der Zeit, als Petrus und Paulus die Gemeinde in Rom stärkten. Das heißt, damit hat er eine Zeitangabe gegeben. Er hat sie nicht in Ziffern gegeben, aber in einer deutlichen Bezeichnung der Situation. Also kann ich nur gucken, ja, wann trifft das denn zu, dass sie beide die Gemeinde in Rom stärkten? Und dann komme ich eben auf das Jahr 3, dieses Papias-Zitat, das können Sie am einfachsten dran, wenn Sie Alan Synopse angucken, und da sind diese Dinge angegeben. Da kommen Sie am einfachsten dran. Und das habe ich nicht erfunden, also das ist nun wirklich. Und das Gleiche ist mit dem Zitat von Irenäus, Irenäus, Bischof von Lyon um 177. Damit haben wir einen Zeitanhaltspunkt, nicht? Und also der hat dann gesagt, dass nach dem Exodus von Petrus und Paulus, und das kann man auch definieren, da sind sich die von alten Kirchenzeiten ziemlich einig, dass das dafür das Jahr 64 in Frage kommt, nämlich die neronische Verfolgung im Sommer 64. Das hat man sich nicht ausgedacht, sondern das ist ein gegebenes Datum. Und wenn also der Markus und der Lukas anfingen zu schreiben nach dem Exodus des Petrus und Paulus, dann haben wir ein angegebenes Jahr, nämlich das Jahr 64, und zwar Sommer 64 ist der historisch vorgegebene Ausgangspunkt.